So, wer von euch war nicht vor 3 Wochen da? Okay, dann raus und die erste Predigt anhören. Nee. Also es ist tatsächlich so, kennt ihr ein Kompliment-Sandwich? Also dieses, ne, man soll erstmal Positives sagen, dann kommt Kritik und dann kommt das Positive hinten dran. Also ungefähr so. Zeigt jemand einem ein Video, hier, wie findest du mein Video, wie ich da drin tanze und so, okay, guck dich das an. Okay, positiv, negativ, positiv. Okay, also ich mag deine Uhr. Die Tanzbewegungen waren grauenhaft. Ich kann mir nicht denken, wie ein erwachsener Mann wie du sich sowas antut. Dieses Video war grauenhaft. Ich hasse es. Ich hasse dich. Wie kannst du sowas wagen? Ich mag deine Schuhe. Wir sind jetzt bei Teil 2 der Predigtreihe. Ihr seid jetzt in dem Negativteil. Also nicht nur, aber. Es wird heute hoffentlich nicht ganz zu heftig, aber manchmal vielleicht doch etwas mehr. Wir machen ein bisschen Rückblick. Also, wir sind in der Predigtreihe, eine kleine Predigtreihe, die ich habe, weil ich die Zeit habe. Frucht. Letztes Mal hatten wir das, was für Frucht will ich eigentlich haben? Dieses Mal Feinde der Frucht. Moment, so. Dann einmal kurz gezeigt, was für Arten von Frucht es gibt. Das ist keine vollständige Liste. Man kann noch viel, viel mehr finden. Und relativ am Ende des Ganzen, relativ am Ende des Ganzen kam dann zum Beispiel, dass wir hier in der Gemeinde die Möglichkeit haben, uns einen Samen des Wortes Gottes mitzunehmen. Und man darf auch einen dran lassen. Was mir wichtig ist, kann ich da lassen und dann kann ich selber mal gucken, brauche ich was? Ah ja, das passt tatsächlich ganz gut. Und dann kamen diese Verse. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Also, was wir säen, das ernten wir. Das ist natürlich zwischendurch mal auch ganz gut zu wissen, aber an anderen Stellen wieder, buff, was mache ich jetzt damit? Der Text, von dem ich heute ausgehe, den lese ich euch gar nicht, ich erzähle ihn euch. Wir sind am Rande der Ernte. 4. Mose 13. Wir sind circa im Jahr 1604 vor Christus. Das hängt jetzt davon ab, welche Zählung man nimmt. Ich halte mich da an den Schweizer Bibelschullehrer mit Namen Roger Levy. Der hat das wirklich sehr gut ausgerechnet. Kommt auf die Zeit. Wenn ihr eine andere Zeit habt, das hat jetzt mit eurem Heil nichts zu tun. Also von dem her. Circa 6000 Mann Fußvolk, die tatsächlich Waffen führen können und so weiter. Dann noch Frauen und Kinder dazu, also vielleicht 2 Millionen, vielleicht noch mehr Leute im Volk. Und sie kommen endlich am verheißenen Land an. Es ist tatsächlich ungefähr diese Zeit wie jetzt bei uns. Zeit für die Ernte, für Wein, für Granatäpfel, für Feigen. Es ist besonders nett, dass das da nochmal gesagt wird. Das Volk darf ins Land und darf direkt die Frucht genießen. Sie dürfen die Ernte genießen. Sie sind am Rande der Ernte. Endlich geht es los, zumindest theoretisch. Und sie sind da und dürfen jetzt sagen, okay, wir haben sofort etwas, wo wir hinein können. Weil wenn sie früher hineingekommen wären, dann wären sie die Dürre reingekommen, wenn sie später reingekommen wären. Dann wäre schon alles abgeerntet, aber jetzt ist die wunderbare Zeit dafür. Und die schicken 12 Kundschafter aus jedem Stamm einen. Die sind 40 Tage nochmal unterwegs, gucken genau das Land an, was sind da für Städte, was sind für Dörfer da und auch was für Frucht ist da. Und dann bringen sie auch von der Frucht mit. Zum Beispiel diese riesige Traube. Weil, kennt ihr bestimmt aus Bildern, zwei erwachsene Männer müssen dieses Ding schleppen. Es hängt dazwischen, also es muss gewaltig gewesen sein. Und wie groß die Träublinge waren, das möchte ich dann auch gerne wissen. Also genial. Das Problem, Es wird nicht nur berichtet von den Früchten, sondern auch von den Riesenproblemen, die dort sind. Es sind dort in allen möglichen Orten Riesen. Also je nachdem, wie man es rechnet, könnten die 3-4 Meter hoch gewesen sein. Die Städte sind tatsächlich richtig fest. Also da kommt man nicht durch. Es sind viele verschiedene Völker da, die sich auf unterschiedliche Arten und Weisen mit dem Ganzen beschäftigen, mit Kämpfen. Und so wird ganz schnell aus am Rande der Ernte, am Rande des Wahnsinns. Dann sind nämlich 10 der Kundschafter, die anfangen zu sagen, nee, das geht so nicht. Also, die haben zwar die Frucht auch gezeigt, sagen dann aber all das andere dazu. Und das Krasse ist dann, gleich im ersten Vers von Kapitel 14, das lese ich euch tatsächlich jetzt mal ganz kurz, da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte die ganze Nacht. Das Volk ist von, yay, wunderbar, super, guckt euch diese Frucht an, gekommen auf, oh nein, wir werden alle sterben und alles heult. Und aus dem Kontext des Ganzen kann man sehen, dass vor allem die Männer geheult haben. Diejenigen, die es eigentlich nicht sollten, genau, alle heulen die ganze Nacht durch. Und man plant eine Revolution, man will jemand anders über sich setzen, wir gehen zurück nach Ägypten, da war es besser, zwar in der Sklaverei, aber besser und überhaupt und sowieso. Nur 2 Leute am Rande des Wahnsinns sind die Stimme der Vernunft. Josua und Kaleb, sie halten dagegen und sie bestätigen das Wort, das Gott den Leuten gegeben hat. Die sagen, nein, wir können sie doch besiegen, Gott ist doch mit uns. Zu diesem Gott ist mit uns und so weiter habe ich mal vor ein paar Monaten, fast einem Jahr, in Mühlacker eine Predigt gehalten. Könnt ihr einfach beim Internet Klefferglaube eingeben, dann könnt ihr da noch ein paar mehr Details dazu haben. Am Ende kommt Gottes Wort hinein und er sagt den Leuten alles Mögliche, unter anderem dieses: So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Also das Volk kommt tatsächlich komplett in der Wüste um. Alle 600.000 Mann, die das Schwert schon führen dürfen, die kommen um. Ausnahme Josua und Kaleb. Ob es bei den Frauen tatsächlich auch so war, das ist da nicht ganz klar aus dem Text. Ob die Frauen tatsächlich überlebt haben, aber die Männer auf alle Fälle. Nochmal der Vers. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Der andere Vers. So, nochmal dazu. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Also, was ist bei den Israeliten falsch gelaufen? Sie waren doch kurz davor, die Frucht zu kriegen. Und dann haben sie von den Feinden angefangen zu reden. Und eigentlich waren sie sich selber der Feind. Also, klar, da waren Feinde im Land. Aber sie haben angefangen, nicht mehr da zu säen, wo sie es selber eigentlich am besten gekonnt hätten, auf den Geist. Und sie haben Gott in die Ohren voll geheult, wie verloren sie doch sind. Und irgendwann hat Gott gesagt, gut, euer Wille geschehe. Also nochmal diese Frage, was lief falsch bei den Leuten? Erstmal alle Kundschafter und das gesamte Volk, sie hatten Gottes Wort. Was hat Gott ihnen zum Beispiel gesagt? Ich will euch in ein Land bringen, darin Milch und Honig fließt. Honig ist übrigens nicht nur das, was Wilfried erntet oder auch Peter oder auch ein paar andere. Honig kann im Hebräischen auch einfach Fruchtsäfte bedeuten. Aber wirklich, es fließt, es tropft, das Land ist triefend voll von Gottes Segen. Was sagt er ihnen noch? Ich bin bei euch. Was sagt er ihnen noch? Wenn ihr auf meinen Boten hört, dann bin ich der Feind eurer Feinde. Also das spielt zusammen mit dem Ich bin bei euch, aber es gehört noch mit rein. Und er hat ihm noch so viel mehr gesagt, das dürft ihr euch gern mal alles durchlesen, Gottes Verheißungen allein schon da. Und dann kamen die Fakten. Also Gottes Wort auf der einen Seite, dann kamen die Fakten, die Riesen, die festen Städte, die Kanaaniter, Jebusiter, Hiviter, Amalekiter, Stromanbieter, was auch sonst noch, Untermieter. Die Fakten standen dagegen und dann kam auf einmal noch mehr. Dann haben sie gesagt, das Land frisst seine Bewohner, wir sind nur Grashüpfer, wir haben keine Chance, Ägypten war viel, viel besser. Da sagt die Bibel extra, diese 10 Kundschafter, die haben ein schlechtes Gerücht über das Land aufgebracht. Das Krasse ist, wenn wir das uns jetzt angucken, 2 von diesen 3 Punkten sind wahr. Wenn ihr jetzt kurz drauf guckt, was meint ihr ist wahr von den beiden Sachen? Von den 3 Sachen meine ich?
1 und 2.
Genau, 1 und 2. Gott hat sein Wort gegeben. Und Fakt ist tatsächlich auch, da sind diese Riesen. Da sind die festen Städte und all die anderen Völker sind da. Und dann ist die Frage, was mache ich draus? Und das Volk hat gesagt, wir nehmen das, was wir vor Augen haben und verderben uns damit die Ernte. Sie haben gesagt, okay, das sehen wir jetzt und Gottes Wort ist uns da völlig egal. Jetzt auf einmal wird das genommen. Also, was ist der Feind der Frucht? Punkt 2 zu nehmen, aber nicht Punkt 1 dazu. Also, Punkt 2, da sind all die Riesen, da sind die festen Städte, da ist all das an Problemen, aber ich nehme nicht Punkt 1 dazu, dass Gott sagt, ich bringe euch in dieses Land. Ich bin bei euch. Hört auf mich und vertraut mir und alles Mögliche dazu. Das heißt, ich habe 2 Möglichkeiten, wenn ich die Fakten dieser Welt sehe. Entweder ich werfe Gottes Wort über den Haufen in Angst und Sorgen. Oder ich halte Gottes Wort dagegen. Gottes Wort steht da drüber. Das habe ich mal gehabt, abends in der stillen Zeit, und ich sage dann zu Gott, ich meine, was bleibt mir auch anderes übrig, als dir zu vertrauen? Und dann kam seine Antwort, naja, du könntest aufspringen, in Panik geraten, losschreien und weglaufen. Aber bringt wird's dir nichts. Fand ich aber nett, er hat mir eine Alternative gegeben. Keine gute Alternative, aber es wäre tatsächlich was gewesen. Die Bibel sagt uns in Sprüche 18, einem Mann wird vergolten, was sein Mund geredet hat. Und er wird gesättigt mit dem, was seine Lippen ihm einbringen. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also ich weiß, eigentlich habe ich das ganze Feinde der Frucht genannt. Ich könnte auch sagen, alternative Frucht. Weil die Frucht, die die Israeliten jetzt gehabt haben, war, sie waren weiter in der Wüste, sie haben halt weiter das Manna gegessen, das auch wirklich alle Nährstoffe hatte, aber sie waren des Mannas eigentlich schon überdrüssig gewesen. Sie hatten 2 Jahre lang Manna gehabt und jetzt nochmal 38 Jahre dazu. Und Gott sagt das tatsächlich, pass auf, was du sagst. Ich hätte da noch ganz viele andere Bibelverse mit reinnehmen können, von dem her, ihr kriegt jetzt nur eine Auswahl, euch fallen vielleicht noch ganz andere Sachen ein. Das Interessante ist, was ich mehr und mehr ausspreche und auch anhöre, das glaube ich am Ende mehr. Wenn ich mir immer wieder einrede, meine Ehe ist am Ende, dann ist sie am Ende auch am Ende. Wenn ich aber sage, nein, Gott hat auch da gesagt, ich bin bei dir. Und er hat mir in der Bibel Möglichkeiten gegeben, wie ich mich gut verhalte und natürlich das Gebet und überhaupt und alles Mögliche. Und ich kämpfe darum. Und ich sage, diese Ehe ist noch nicht aufgegeben. Dann ist die Ehe nicht aufgegeben. Zwei Bibelworte, die Gott uns auch gerne mitgibt. Das eine ist aus 2. Chronik. Ein König kommt gerade vom Sieg wieder und ein Prophet begegnet ihm und sagt ihm dann dies: Seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Das kann man zum einen tatsächlich, das ist die Lobpreishaltung. Die Hände nicht sinken lassen. Es ist auch die Haltung, ich ergebe mich. Es ist die Haltung, ich kann meine Hände gerade an nichts anderes ranbringen. Weil, also sobald ich jetzt hier irgendwas anfassen will, sind meine Hände wieder unten. Es ist die Geste eines kleinen Kindes, das sich ausstreckt und bei Mama oder Papa auf den Arm sitzt. Und Arme sinken lassen ist im Krieg auch, wenn ich die Arme sinken lasse, dann ist mein Schild plötzlich unten, ist mein Schwert plötzlich unten und ich kann sofort massakriert werden. Die Hände nicht sinken lassen, mit der Zusage, euer Werk hat seinen Lohn. Und noch aus dem Neuen Testament, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Paulus sagt, ihr habt den Sieg schon, weil Jesus auferstanden ist und jetzt gebt nicht auf. Was sind so Feinde der Frucht? Habe ich mal ein paar Sachen aufgeführt, einfach Bibelstellen. In Lukas 12 redet Jesus vom bösen Knecht. Dieser böse Knecht, der sagt sich, mein Herr kommt noch lange nicht wieder. Er sagt nicht mal, mein Herr kommt gar nicht wieder, sondern es dauert noch, der kommt noch lange nicht wieder. Und dann ist das Resultat, er frisst und säuft und schlägt seine Mitknechte, also benimmt sich völlig unter aller Sau. Und dann kommt der Herr irgendwann wieder, wenn er es nicht erwartet, und er bekommt seinen gerechten Lohn dafür. Oder Matthäus 25, der unnütze Knecht, der sich selber sagt, mein Herr erntet dort, wo er nicht gesät hat und treibt dort ein, wo er nichts ausgegeben hat. Darum weiß er auch, mein Herr ist so, und weil er das sich genauso eingeredet hat und so weiß, bekommt er genau das am Ende. Weil er das Talent, das er bekommen hat von seinem Herrn, nicht weiter irgendwie vermehrt, sondern er vergräbt es einfach. In 1. Korinther 15 geht es relativ am Anfang erstmal um diejenigen, die sagen, es gibt gar keine Auferstehung. Und Paulus muss den Leuten dann nochmal ganz klar sagen, ja hallo, tickt's bei euch noch? Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist der Rest eures Glaubens auch hinfällig. Das ist genau das Kapitel, wo es dann am Ende eben heißt, wir haben den Sieg durch Jesus Christus. Am Ende von dem Text sagt Paulus, wenn Christus nicht auferstanden ist, sind wir die elendsten unter allen Menschen. Und dann kommt der Vers direkt danach, nun aber ist Christus auferstanden. Fällt einem ein großer Stein vom Herzen. In Galater 3 habe ich jetzt ein paar Verse angegeben, man kann es durch den ganzen Brief ziehen, die Leugner des Kreuzes. Die sagen, das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist erstmal, dass ich das Gesetz des Mose halte und dann ist das Kreuz noch ein i-Tüpfelchen drauf. Und Paulus sagt den Leuten, nee, es ist genau andersrum. Wenn ihr das Gesetz halten wollt, dann ist euch Jesus gar nichts nütze. Und mit Jesus habt ihr alles, da habt ihr den Segen, den ihr braucht. Und in Psalm 1 am Anfang heißt es ja, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also der sich nicht auf die verlässt, die mit Gott nichts am Hut haben. Und der Rat der Gottlosen, das kann alles Mögliche sein. Wenn ich irgendwie gucken will, wie geht es denn bei mir im Leben weiter und ich lese einfach ein paar Ratgeber und dieser Ratgeber hat aber nichts mit dem Wort Gottes zu tun, dann ist das der Rat der Gottlosen. Ich kann natürlich in der Bibel gucken, wie passt das damit zusammen und wenn ich nur das rausnehme aus dem Ratgeber, was auch mit der Bibel zusammenpasst, dann bin ich tatsächlich nicht im Rat der Gottlosen. Man darf so einen Ratgeber lesen, aber man muss aufpassen, dass man nicht nur sich darauf verlässt. Weil man dann die Worte hört und sich selber wieder sagt, die nichts mit Gott zu tun haben, die nicht Gottes Wort sind. Dann stehe ich am Ende sonst da wie die Israeliten und habe zwar Gottes Wort irgendwo vielleicht noch im Hinterkopf, aber die Riesenprobleme, die vor mir stehen, machen alles kaputt. Was tun dagegen? Ich halte der Realität, der Wirklichkeit der Welt die Realität des Wortes Gottes entgegen. Also eben nochmal genau wieder bei Josua und Kaleb, die auch die Riesen gesehen haben. Aber sie haben gesagt, Gott ist aber mit uns. Gott hat gesagt, ich bringe euch in dieses Land. Gott hat gesagt. Der augenscheinliche Triumph der Welt, dem wird das Kreuz Jesu entgegengehalten. Da, wo ich immer wieder denke, jetzt kriegen die Mächte der Finsternis noch mehr. Und ich sage, ja, aber Jesus ist gestorben und auferstanden. Und den Namen aller Dinge, die mir ins Leder wollen, halte ich den Namen Jesu entgegen. Jesus hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz und hat dafür den Namen bekommen, der über allen Namen steht. Das heißt, ich habe irgendeinen Namen gegen mich. Einen Namen, der mir die Frucht streitig machen will. Das, wo ich selber das Wort Gottes doch gesät habe und das auch gerne sehen möchte in meinem Leben und alles Mögliche. Und dann kommt irgendwas anderes an. Also, Arbeit gehabt und bin arbeitslos und dann möchte ich wieder Arbeit finden, aber es wird irgendwie nichts, es scheint nichts zu werden und bei mir kommt irgendwie immer mehr Mangel. Und dann sage ich, okay, Mangel, Arbeitslosigkeit, der Name Jesu steht über dir. Und ich verlasse mich auf Jesus. Und selbst wenn es jetzt noch gerade nicht so aussieht, Jesu Name steht drüber, ich habe den Sieg in Jesus. Und er sagt in seinem Wort, dass er all meinen Mangel ausfüllt. Und das Krasse ist, wenn ich das dann mache, dann macht mir der Rest keine Panik. Dann kann ich vielleicht mal unruhig sein und alles Mögliche. Aber wenn ich sage, Gottes Wort ist wahr und nicht das, was mir die Welt bieten will, dann bleibe ich dran. Was will ich mitnehmen? Will ich die Probleme oder Lösungen mitnehmen? Also, das habe ich euch vorhin schon gezeigt. Bibelverse zum Mitnehmen. Viele von uns machen das. Die laufen an dem anderen vorbei. Und sagen dann, also, gerade nach dem Gottesdienst, hängt beides draußen. Ihr könnt es hinterher mal angucken und ich hoffe, keiner nimmt von dem anderen was mit. Aber du bist im Gottesdienst und hörst eine tolle Predigt, hörst ein Lied, das genau in deine Situation spricht. Und dann gehst du raus und siehst, ah ja, Krieg, Streit, Beziehungsstress, Wirtschaftskrise, Klimawandel und nimmst alles das mit, anstatt zu sagen, nee, ich habe Gottes Wort. Wem höre ich lieber zu? Höre ich der Flimmerkiste zu oder dem Radio oder lese ich lieber die Zeitung, die mir nur die schlechten Nachrichten bringt? Das kann alles stimmen, zumindest in Anteilen, was da steht. Dass ein Krieg herrscht, dass eine Hungersnot herrscht, dass alles mögliche andere passiert. Aber dann spinnt sich gerne die Menschheit gerne noch mehr dazu, um das Ganze noch bedrohlicher zu machen. Und vor allem, es wird Gottes Wort außer Kraft gesetzt oder außer Acht gelassen oder beides. Ich nehme an, ihr habt noch keinen Zeitungsartikel gelesen, wo all das Schlimme stand und dann heißt es am Ende, aber Jesus ist trotzdem Herr über den Dingen. Oder dass am Ende die Tagesschau beginnt am besten noch mit dem, nur zur Information, der Herr ist auferstanden, dann kommen die ganzen Nachrichten und dann zu sagen, wir sind aber trotzdem sicher in unserem Herrn Jesus Christus, weil er die Welt überwunden hat. Ja, also man, nichts dagegen, dass man Nachrichten guckt und so weiter. Man darf ja informiert sein. Aber wenn ich das in mein Herz reinlasse, dann wird es problematisch. Und da, wo du das machst, hör tunlichst damit auf. Selbst wenn du sagst, ich muss noch informiert sein. Nein. Das Krasse ist, die Kundschafter, die ausgesandt wurden, das war gar nicht original Gottes Plan. Wenn wir das später in 5. Mose nachlesen, was Mose dem Volk nochmal sagt, die Idee kam im Volk auf. Und das Volk hat gesagt, wir wollen erst das Land erkunden. Und nachdem sie das in einige Zeit gemacht hatten und Mose es Gott vorgebracht hat, hat Gott irgendwann gesagt, gut, dann geht und erkundet das Land. Das Problem haben sie dann gesehen. Manchmal ist es tatsächlich ganz gut, nichts von dem ganzen Grusch zu wissen, der da draußen rumläuft, sondern einfach Gottes Wort zu haben. Klar, es gibt lauter Dinge um mich herum, die mir ins Leder wollen. Aber wenn ich weiß, ich bin bei Jesus, ich habe sein Wort und darauf verlasse ich mich, dann kommen selbst die Angriffe des Feindes nicht unvorgesehen für mich. Dann bin ich bereit, ihm entgegenzutreten. Dann bin ich bereit, die Frucht zu kriegen, die ich am Ende kriegen konnte. Und das Schöne ist, Josua und Kaleb, die haben zwar nicht genau die Ernte mitbekommen, aber die beiden, die am Wort Gottes geblieben sind, die haben am Ende gesehen, wir kriegen tatsächlich noch von der Frucht. Bei Josua waren es circa 17 Jahre, die er noch nach der ganzen Eroberung des Landes gelebt hat. Bei Kaleb weiß man es nicht genau, aber noch etliche Zeit, die hinten dran gekommen ist. Und beide waren schon jenseits der Rente, als sie ins Land gekommen sind. Also unglaublich viel. Was will ich mitnehmen? Sage ich, ich nehme mir ein Wort Gottes mit, das müsste ich jetzt nicht von dort vorne machen, ist natürlich auch nett, da eins wegnehmen, eins neu dran lassen. Oder ein Wort von hier aus der Predigt, aus den Liedern. Oder nehme ich halt das mit, was mir die Welt bietet. Und nehme dann das, was die Welt sagt und sage, oh wunderbar, das nehme ich jetzt mit. Also nochmal hier die Frucht, alles Mögliche an verschiedener Frucht, was es gibt. Was möchte ich haben? Was sind die Feinde der Frucht? Was sähe ich plötzlich auf einmal für anderes Zeugs? Und damit kommen wir jetzt bei dem schon an. All die Texte hier, die ich euch als Hausaufgaben mitgegeben habe, haben zu tun mit Angriffen auf die Frucht, haben zu tun mit dem, wie kann ich die Frucht verteidigen. Die haben zu tun damit, was ist Jesus für uns, wie steht er über all den Dingen. Und dann, wir spielen jetzt gleich, bevor wir das Lied anfangen, spielen wir es nochmal ein bisschen durch. Und dann dürft ihr euch gerade nochmal die Frage stellen. Und hier stehen gleich vorne Stifte, dürft ihr euch selber nochmal notieren auf dem Zettel. Worauf muss ich weniger hören? Was soll ich weniger denken und sagen, damit ich dem weniger Glaube schenke? Was nehme ich mal weg aus meinem Leben? Vielleicht auch nur für eine bestimmte Zeit. Dass ich sage, dann habe ich mehr Zeit, mich auf Gott zu konzentrieren und habe auch mehr Zeit, dem zu glauben, was Gott mir sagt, anstatt dass ich nur wieder rumlaufe und vor der Flimmerkiste hinknie und sage, sag du mir, wie die Welt läuft. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass wir dir vertrauen dürfen in allem. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegenüberstellst. Und dass wir sehen können, das gilt über allem, was uns die Welt bietet. Hilf du uns, dass wir die Feinde dieser Frucht nicht rauswerfen. Dass wir die Feinde dieser Frucht rauswerfen und dass wir sie nicht reinlassen. Dass wir nicht annehmen wollen, was sie uns sagen, sondern dass wir dein Wort für bare Münze nehmen. Und mehr das annehmen, bis es uns so sehr überzeugt, dass all das andere uns überhaupt nicht mehr bewegt. In deinem heiligen Namen.